HR-ExpertInnen im Vereinbarkeitstalk, der Beruf und Familie-Podcast.
Hallo, mein Name ist Silke Güttler und ich darf Sie heute wieder zu einer neuen Ausgabe des Beruf und Familie Podcast HR-Expertin im Vereinbarkeitstalk begrüßen. Traumata und Krisensituationen, das ist unser heutiges Thema. Wenn man diese ersten Stichwörter hört, könnte die Frage aufkommen, hat das was mit Vereinbarkeit überhaupt zu tun? Und wenn ja, was? Ich kann vorwegnehmen, Traumata und Krisen sind Aspekte, die absolut in den Kontext der Familien- und lebensphasenbewussten Personalpolitik passen. Und wie Arbeitgeber mit ihnen Umgang finden können, darüber spreche ich heute mit Michaela Seigfried-Haug. Michaela ist Auditorin für das Audit Beruf und Familie und ist als systemische Beraterin tätig. Mehr dazu wird sie sicherlich gleich besser noch erzählen können. Deshalb begrüße ich sie einfach mal direkt. Hallo Michaela.
Hallo Sisi, ich freue mich. Vielen Dank für die Einladung.
Sehr, sehr gerne. Ich freue mich ebenfalls. Und ja, legen wir mal gleich los mit der Selbstvorstellung. Erzähl mal ein bisschen über dich.
Ja, mache ich den Sprung ins kalte Wasser?
Ja.
Genau. Wie komme ich, im Prinzip stellt man sich wahrscheinlich die Frage, wie kommt jemand zu dem Thema Krisen, Trauma im Zusammenhang von Organisationen? Und das ist im Prinzip ein Weg, der hat sich einfach so gezeichnet. Ich habe Berufs- und Wirtschaftspädagogik studiert gehabt und bin da eingetaucht gewesen eben in dann im beruflichen Start in die Personal-, Organisations- und Managemententwicklung und hatte das große Glück, dass ich dabei mit Organisationen am Anfang, in den ersten 10 Jahren meines Berufslebens zu tun hatte, die das systemische Konzept, die systemische Beratung, die systemische Therapie als ganz wesentliche Grundlage der Personalarbeit betrachtet haben. Und dort habe ich zum einen eben die Kompetenzen erworben. Was das Thema betrifft, da war es praktisch nicht nur Voraussetzung, dass man das mitbringt, sondern wenn man das noch nicht hatte, dann wurde man darin unterstützt. Und das andere ist aber, ich habe auch selber als Mitarbeitende erleben dürfen, wie es praktisch ist, wenn solche Konzepte angewendet werden. Und da ist so dieses Thema, ich glaube, ich bringe auch gleich den Begriff psychologische Sicherheit mit rein, ist ein ganz zentrales Thema, wie Menschen praktisch gut beitragen können, wie Menschen sich einbringen können, wie Menschen Engagement zeigen und entsprechend die Produktivität in der Organisation mit unterstreichen, mit unterstützen. Und dafür ist es eben wichtig, gut mit Konflikten, gut mit Krisen, bis hin zu, wenn es Traumata sind, eben umzugehen. Und das hat sich im Prinzip dann durch meine Tätigkeit in der personalen Organisationsentwicklung eben nicht nur mit dem starken Fokus gezeigt, dass es eben hilfreich ist, da eine systemische Brille aufzusetzen, sondern eben vor allem dann, wenn es kritisch wird, zu schauen, wie kann man da in einer guten Weise mit umgehen. Und dann ist es auch wichtig, eben Krisen dahingehend zu erkennen und auch zu schauen, wie kann man damit umgehen, wenn eine Krise auch mal traumatische Folgen hat. Sowohl im Privaten von Mitarbeitenden als auch im Beruflichen, weil der Mensch kommt halt als Ganzes. Und dann ist es wichtig, da von Organisationsseite, speziell von Führungskräfteseite, da halt auch einen Blick dafür zu haben und womöglich eben das Handwerkszeug dafür zu haben, damit umzugehen.
Das ist ja schon so der erste Ansatz der Vereinbarkeit, ne? Berufliches, Privates zusammenführen, ganzheitlich betrachten. Genau. Kommen wir vielleicht erstmal zu der grundsätzlichen Begriffserklärung. Dann sind ja schon gefallen, Traumata, Krisen. Wann liegt denn eine Krise vor und wann ein Trauma?
Eine Krise lässt sich, glaube ich, beschreiben, das kommt ja aus dem Griechischen, der Begriff, und lässt sich so beschreiben als eine entscheidende Wendung. Also das ist so ein Ausnahmezustand, der auftreten kann. Und wenn man dann im Prinzip auf alles, was bisher gute Bewältigungsstrategien waren oder eben relevant waren, um bestimmte Lösungen zu gestalten, wenn man darauf in der Form nicht mehr zugreifen kann. Und das relativ plötzlich kommt und aber praktisch diese Strategien des Umgangs damit für einen existenziell wichtig sind. Das ist praktisch sowas. Und da gibt es ja verschiedene Krisen. Es geht schon los mit der Geburt im Prinzip. Das ist ja schon so eine Krise.
Ups.
Ja, die Pubertät hat Krisensituationen oder kann als Krise definiert werden. Da gibt es ganz, ganz verschiedenste Dinge. Eine Pandemie hat sicherlich bei vielen Menschen eine Krise ausgelöst. Organisationen erleben oftmals Krisen, haben wir jetzt auch gerade in der Kooperation mit der globalisierten Welt, mit den ganzen Zollpolitiken, was Trump betrifft. Das löst bei vielen Organisationen einfach so starke Veränderungen und eben Dinge aus, dass sie nicht mehr auf das Bewährte zurückgreifen können. Sie müssen aber irgendwas tun können, um ihre Existenz aufrechtzuerhalten. Und letzten Endes, ich habe das mal von Dr. Gunter Schmidt gehört, eine Krise ist praktisch etwas, wenn das Alte gestorben ist und das Neue noch nicht geboren wurde. Und das ist praktisch so ein Zwischenzustand. Und es braucht aber in irgendeiner Form ein Weitergehen, ein Weiterkommen, weil es existenziell ist. Und das ist praktisch da wird als Krise definiert. Und so eine Krise kann praktisch, wenn sie zu stark bedrohlich erlebt wird, und wenn dann praktisch subjektiv Menschen wahrnehmen, dass sie ihre Bewältigungsstrategien, dass sie alle nicht mehr greifen und dass praktisch der Stress so hoch ist, und damit extreme Ängste, Ohnmacht, Gefühl von Verlassen und Alleinsein entsprechend auslöst, dann kann das praktisch traumatische Folgen haben. Also ein Trauma alleine ist nicht das Ereignis, sondern sind dann praktisch die Reaktionen darauf. Das ist jetzt praktisch so von der Begriffsdefinition, hängen die eigentlich sehr eng zusammen. Aus einer Krise kann ein Trauma entstehen. Und letzten Endes nochmal vielleicht kurz einen Aspekt zum Trauma, dass praktisch ein Trauma auch betrachtet werden kann als eine nicht abgeschlossene Lernerfahrung. Also, dass praktisch da in irgendeiner Form es zu, wenn wir eine Erfahrung machen, dann machen wir die ganzheitlich im Gehirn. Dann haben wir zum einen Aspekte, die praktisch in der Kognition da sind, wo ich klare Aspekte habe, wo ich mich an Inhalte erinnern kann und wo ich aber auch emotionale Erinnerungen entsprechend aufrufen kann und die sind praktisch zueinander gefügt. Und bei einem Trauma kommt es aber zu einer Abspaltung vom Denkhirn zum emotionalen Gehirn. Und dann ist es nicht mehr zusammengefügt und kann dann auch entsprechend nicht als abgeschlossene Erfahrung abgerufen werden. Und unser Körper hat dann halt auch eine unglaubliche emotionale Ladung damit abgespeichert. Und diese emotionale Ladung kann immer wieder unbewusst getriggert werden. Und das ist dann praktisch das, was viele als Trauma erleben, dass sie sich in einen Zustand im Jetzt hineinversetzt fühlen, was aber eigentlich in der Vergangenheit war und können das nicht zuordnen. Und das ist dann für viele extrem überfordernd, sehr merkwürdig, ja, und führt dann entsprechend zu möglichen Belastungsstörungen in der Folge. Und da kann man was machen.
Genau, das ist der gute Hinweis, also lösungsorientiert, absolut. Wenn wir jetzt so ins Private, also gucken, außerhalb der Arbeitswelt jetzt erstmal schauen, was sind denn da so, ja, klassische Auslöser von Krisensituationen, wenn man das überhaupt sagen kann. Aber was begegnet dir da häufig als, ja, als, eben als Trigger so?
Verlassen werden, beispielsweise Verlust von den Menschen, entweder durch eine unerwartete Trennung oder eben durch Tod, Gewalterfahrungen. Also das sind im Prinzip so Dinge. Aber was sich auch ins Private natürlich stark hineinspielt, aber letzten Endes im Beruflichen stattfindet, ist Verlust von dem Arbeitsplatz.
Oh ja.
Das sind so Dinge, also da geht es Hand in Hand. Und viele Dinge zeigen sich ja gerne im Privaten, wenn man da mehr Möglichkeiten hat, sich überhaupt dann auch mal überhaupt mal sein zu können. Also im beruflichen Kontext versucht man ja zu funktionieren. Und im Privaten ist dann ja oftmals praktisch so diese Rüstung fällt dann ab.
Also verlagert man das auch, ne? Also was
Man
so.
verlagert es auch, ja. Ja. In Teilen, sofern es möglich ist, weil praktisch bestimmte Reaktionen, die jetzt aus dem Emotionshorn kommen, die kann man schwer steuern.
Ja,
Das
klar.
ist
Eben, ne?
ja.
Und jetzt mal konkreter noch aufs Berufliche. Was begegnet dir da so als ja, Gründe für für Krisen oder als eben als Auslöser für Krisen? Also
Das,
für persönlich wahrgenommen,
ja.
ne?
Genau,
Oder
es ist
das muss man ja
immer.
sagen, ne? Also
Es
ist
ist
für
immer
jeden
der
anders, ne?
subjektive Aspekt. Genau, das ist ganz wichtig, weil jeder hat eine unterschiedliche Wahrnehmung zu den Themen, hat eine unterschiedliche Wahrgebung auch, haben unterschiedliche Bewältigungsmöglichkeiten, damit umzugehen, bis hin zu eben. Manche sind da anders, der Begriff Resilienz taucht ja auch häufig auf, haben da einfach ein ganz anderes Gesamtsetting im Umgang mit Stressgeschichten und oder halt eben mit auch mit Krisenmomenten und würden das wahrscheinlich dann auch sehr unterschiedlich beschreiben. Und organisatorisch, ich meine, viele Organisationen, zum einen haben wir eine sehr dynamische Umwelt, die dahingehend einfach dazu führt, dass Dinge nicht so gleichbleibend sind, selbst wenn sie eben gerade gut sind. Und dann gibt es auf einmal entweder Faktoren von außen, die eine Organisation dazu bringen, eben sich zu verändern. Oder aber es gibt Veränderungsprozesse, organisationale Veränderungsprozesse. Und das heißt jetzt, dass praktisch manche Menschen damit konfrontiert sind, dass sich Dinge anders gestalten und dass sie sich Sorgen vielleicht machen über das, wo ist dann ihr Platz, wo ist dann die Wertigkeit für das, was sie tun. Und das kann dann entsprechend zu Krisen führen. Also das sind bis hin Führungskraftwechsel, also Führungswechsel. Das kann bei der einen oder anderen Person, die sich bisher sehr in Sicherheit gewähnt hat, und wo es einfach gut miteinander funktioniert hat, kann so ein Führungskraftwechsel, je nachdem, was da halt auch an Geschichten vielleicht vorauseilen, oder aber einfach nur, weil es eine Veränderung ist, kann das zu einer Krise führen. Also das sind viele Dinge, die einfach mit Veränderung zu tun haben und unterschiedliche Dimensionen dann haben, in dem, wie sie wahrgenommen werden.
So individuell ja das Empfinden oder ja die Auslöser dann auch sind für Krisen. Könntest du sagen, dass es bei bestimmten Altersgruppen oder vielleicht auch Generationen ja auch bestimmte Krisen gibt? Ja, lässt sich da was zuordnen?
Sowohl als auch, was Generationen betrifft, das sind ja Alterskohorten, Generationen. Und wenn man da praktisch mal schaut, was in den unterschiedlichen Jahren von Generationen entsprechend kollektive Ereignisse stattgefunden haben, prägt es wiederum entsprechend anders. Also ich meine, wir haben lange Zeit eigentlich gedacht, so die Nachkriegsgeneration ist dann irgendwann mal, hat dann praktisch dieses Leid, das damals erlebt wurde, ist irgendwann mal abgeschlossen, aber jetzt haben wir es ja gerade wieder. Wir haben ja sehr nahe an uns dran und täglich in der Berichterstattung mit Krieg zu tun. Aber das sind praktisch kollektive Ereignisse, die Menschen stark prägen und die entsprechend Krisen erleben, bis hin zu Traumafolgestörungen entsprechend hervorrufen. Und da hat jede Generation sehr unterschiedliche Prägungen, kollektive Erlebnisse auch und entsprechend finden ja daraufhin Reaktionen statt, weil selbst wenn es dann auch mal keinen Krieg gab, dann ist es aber eine Generation, die dann damit umgehen musste, dass womöglich die Eltern, die nämlich in solchen Krisen und Traumata steckten, eher unnahbar waren, eher emotional abgestumpft waren, was wiederum ja eine Interaktion ist mit der nachfolgenden Generation und da eine emotionale Distanz stark erlebt wurde. Und das prägt extrem in der Art und Weise, wie man selber mit bestimmten Stressthemen umgeht. Oder aber halt auch, wie man miteinander gut funktioniert und wie man da auch soziale Verbundenheit gestalten kann. Bis hin dann zu aber auch eben, das darf man glaube ich auch nicht vergessen, unsere Digitalisierung, wie gestaltet die entsprechend halt auch die Möglichkeit, in einer echten sozialen Verbundenheit zu sein, wo man wirklich dann auch jemanden hat, der einmal abfangen kann, weil das ist glaube ich ein ganz wichtiger Aspekt und der ist auch für Organisationen eben dann eine Relevanz, weil viele Organisationen sagen sicherlich, was haben solche Themen mit uns zu tun? Also die finden halt außerhalb statt. Aber das Thema ist praktisch, dass diese Organisationen Menschen beschäftigen, mit Menschen gemeinsam etwas bewegen wollen, etwas erreichen wollen. Und Menschen sind soziale Wesen. Und das Schöne an der Botschaft ist praktisch, dass so eine soziale Verbundenheit und dass praktisch eine gute Einbettung in Soziale eben auch definitiv eine gute Form von Traumaprävention sein kann. Weil wenn ich da in einer guten Form gleich aufgefangen bin und entsprechend nicht dieses Gefühl von Ohnmacht und Alleinsein entwickeln, dann praktisch ist es schon ein guter Faktor, um womöglich keine Folgestörungen zu entwickeln. Also das sind alles so Dinge und das ist in Organisationen eben das Thema, das ja jetzt im Prinzip seit wann ist es jetzt wieder aktuell? Seit 2012, glaube ich, als Google mit einer Studie auf den Markt kam, dass das Thema psychologische Sicherheit entsprechend wieder en vogue gemacht hat.
Aha.
Und wo es ja darum ging, vor allem hat es ja immer praktisch dann betont, ja, für agile Teams ist das ganz wichtig, aber es ist generell für die Arbeit in Organisationen mit Menschen, für die Zusammenarbeit und für das sich Einbringen in eine Organisation wichtig, dass ich eine psychologische Sicherheit habe. Und da ist praktisch vor allem diese Eingebundenes, das Eingebundensein in einem Team und dieses vertrauensvoll miteinander umgehen zu können, wohlwollend miteinander umzugehen, zu wissen, dass es da ehrliches Interesse daran gibt, wo ich gerade stehe, also dass ich mich auch öffnen kann, dass ich auch mal eine kritische Anmerkung machen kann. Das sind alles wichtige Aspekte, die ja aus dem Thema psychologische Sicherheit nochmal deutlich hervorgehoben werden. Und das sind wichtige Faktoren, um praktisch eine gute Kompetenz, im Umgang mit Krisen zu entwickeln.
Wie sieht es denn dann jetzt in der Praxis eigentlich aus? Also in der Personalpolitik, haben die Arbeitgeber das Thema Krise, Traumata auf der Agenda? Vielleicht ja, aber gehen sie das Thema auch wirklich aktiv an?
Also ich habe jetzt praktisch nicht den Überblick über sämtliche
Klar.
Organisationen und Arbeitgeber. Ich würde sagen, es gibt Organisationen, das aber eher die Minderheit ist, aus meiner Perspektive, das ist natürlich immer nur meins, die haben das tatsächlich, die haben das auf ihrer Agenda, die haben praktisch speziell dieses Thema psychologische Sicherheit für sich ganz klar greifbar. Und die verstehen auch den Hintergrund, weil die im Prinzip auch durch ihre Art und Weise, wie sie praktisch Führungsprinzipien leben und gestalten, dieses Thema indirekt mit aufgreifen. Das gibt's, aber ich glaube, da handelt es sich eher um Start-up-Unternehmen, um kleinere Organisationen, um Organisationen, die wirklich erkannt haben, was es heißt, gut zusammenzuarbeiten und auf Veränderungen hochdynamisch reagieren zu können und zu müssen. Und dann sind wir zwar schon wieder beim Begriff Agilität. Das heißt aber nicht, dass andere Organisationen das nicht im Prinzip auch am besten aufgreifen sollten, weil das auch noch ganz andere Dinge ja einzahlt, was praktisch das Mitarbeitendasein betrifft, was das Thema Gesundheit betrifft, etc. Also es gibt es zwar, würde ich jetzt mal sagen, in Organisationen, aber zu wenig, dass es tatsächlich als wesentlich erkannt wird, dass es eben auch in die Führungskompetenzen mit Einfluss nimmt. Es wird ja in vielen Organisationen, die praktisch eine genügende Größe haben oder die schon eine Ahnung haben, dass es was Wichtiges ist, die haben ja Sozialberatungen. Die haben ja eigene Bereiche, die machen ihre Sozialberatung oder haben ihr Employee Assistant Program, das praktisch dann entsprechend ein externer Zukauf ist von Sozialberatung etc. Aber viele haben da, glaube ich, nicht wirklich den besonderen Nutzen auch im Blick. Und das ist im Prinzip eigentlich was Selbstverständliches sein sollte im Umgang damit. Weil
Aber
Menschen
bis
bringen ja auch die
ja.
ganzen schwierigen Themen, nicht nur, dass sie in der Organisation womöglich entstehen können, was dann ganz natürlich wäre, eben aufgrund der starken Veränderungsdynamiken, sondern bringen ja auch von außen die Themen mit. Also ob das jetzt die Pandemie jetzt war kürzlich oder eben momentan das aktuelle Kriegsgeschehen, die ganze Flüchtendenbewegungen, die wir gerade haben und damit auch praktisch dieses Mitbekommen von solchen Themen, das macht was mit Menschen. Und die Frage ist, wo ist da ein Platz dafür, dass man damit einen guten Umgang findet und es einen dann nicht abhält von der Arbeit und vom guten Zusammenwirken?
Ja, genau. Ich könnte mir vorstellen, dass es auch so gewisse Tabuthemen gibt, wo Organisationen, Führungskräfte, wie auch immer, nicht so ran wollen. Aber vielleicht auch Themen, wo man sagt, ja gut, bereitwilliger sind wir, öffnen wir uns dafür. Ne? Also man hört es zu allen Teilen, ja, also wir haben ja auch ein paar Organisationen, die sagen, ja, also das Thema Trauer und so, das gehen wir an, das wollen wir angehen. Ne? Und so, was ist so, was nimmst du so wahr? Was sind so die Themen, wo man eher die Finger von lässt momentan, ja, so irgendwie und die man vielleicht bereitwilliger angeht gerade?
Das Thema Trauer findet Gott sei Dank nach und nach in Organisationen besseren Platz. Und da gibt es auch wirklich schöne Beispiele in Organisationen, wie das dann gestaltet wird. wie in Organisationen entsprechend noch Trauerfeiern veranstaltet werden mit Einbezug der Angehörigen, um im Prinzip halt auch anzuerkennen, dass es einen Raum braucht, wo man auch mal eben den Verlust überhaupt erstmal mitteilen kann, wo man praktisch das gemeinsam teilen kann, diese Emotionen. Und wo man auch eben nicht so tut, als würde man sofort zur Tagesordnung wieder übergehen. Also das ist ganz, ganz wichtig, vor allem wenn es beispielsweise der Tod eines Teammitglieds war. Es gibt Organisationen, die gehen einfach zur Tagesordnung über und das hat enorme Folgen. Das ist nur leider oft schwer operationalisierbar. Aber das führt dazu, dass praktisch da oftmals Lähmungen stattfinden in den Teams und man halt, man kann das ja, diese Lähmung sagt ja nicht, woher sie ist. Und dann ist da so eine grundkollektive, kleine depressive oder große, je nachdem, Verstimmung da. Und wir haben schon noch viele Organisationen, die vor allem jetzt auch wieder unter bestimmten Stressbedingungen, unter bestimmten Krisenbedingungen, die wir in der Automobilbranche beispielsweise gerade stark wieder haben, die da auf ihre sehr alten Menschenbilder zurückfallen. Also da wird schon ein starkes technisch-naturwissenschaftliches, mechanistisches Menschenbild oftmals zugrunde gelegt. Und da heißt es dann im Prinzip einfach, du hast eine Funktion und du hast diese Funktion zu erfüllen. Und da wird vergessen, dass es Menschen sind, die praktisch eben dahingehend emotionale Wesen sind, soziale Wesen sind, und die halt dann praktisch nicht nach Ursache-Wirkung funktionieren. Und wenn man da dann praktisch sagt, geh zur Tagesordnung über und klär deine Trauer im Privaten. Das kann man machen, aber das ist halt dann nicht hilfreich. Und es findet ja leider auch statt. Und es gibt aber eben auch die anderen Beispiele, wo dann wirklich schöne Trauerfeiern in der Organisation gestaltet werden, die sogar einen eigenen Seelsorger haben, die dann entsprechend den Rahmen dafür geben, wo entsprechend auch das zulässig ist, dass man da in den Meetings von dem Team auch solche Themen mit aufgreifen darf, dass man das besprechbar machen kann auch. So, also, dass man über Emotionen oder über Gefühle sprechen kann im Prinzip. Ja.
Ich fand das ganz spannend, weil du es gerade auch angesprochen hast. Also wenn man sich nicht drum kümmert, also gerade wenn es das Team auch betrifft, ne, wenn es so was Kollektives sich da manifestiert, dass es zu einer Lähmung kommt, die ja dann auch ganz klar, ne? Es geht ja in die Produktivität, hat das ja hinein Auswirkungen etc. und so. Kannst du da noch mal ein bisschen was zu sagen, was ist vielleicht auch, also ja, Team, klar, dann ist es kollektiv, aber auch wenn bei einzelnen Menschen, also einzelnen Mitarbeitenden eine Krise vorliegt, wie das sich zeigt und welche Auswirkungen das ja für die persönlich haben kann, aber vielleicht auch ins Team und in die Organisation hinein. Also ich möchte darauf hinaus, dass man sagt, ja, wenn es Team betrifft, dann gucke ich mal nach, so, ne, als Arbeitgeber dann irgendwie. Aber der Einzelne, ja, das ist dann echt die private Geschichte oder so, ne? Also das.
Ich glaube, warum vielleicht Führungskräfte oftmals nicht reagieren, es ist gar nicht die böse Absicht, sondern es ist einfach oftmals zum einen, dass sie die Kompetenzen dafür nicht haben, das ist auch die eigene Hilflosigkeit. Und das andere ist aber tatsächlich auch manchmal leider der kulturelle Rahmen, innerhalb dessen praktisch das auch so gelebt wird, speziell in Organisationen, die eben so ein mechanistisches Menschenbild mehr immer wieder mal doch aus der Schublade holen. Da ist es im Prinzip schon wichtig, weil so eine Einzelperson, ich meine, die Stimmung von einer Einzelperson macht einfach was mit einem Team. Und wenn es jemandem nicht gut geht im Team, dann lähmt es Arbeitsprozesse, weil er entweder seinen Job selber nicht macht. Und selbst wenn es über die Teammitglieder abgefangen wird, ist irgendwann mal das Gefühl ja auch da von, ich kann nicht dauerhaft jemanden mit auffangen, weil dann führt es zu Überlastung bei den anderen. Und es löst ja dann auch so eine Hilflosigkeit im Team aus. Und vor allem, wenn das eher dann auch noch ein Tabu ist, dass ich praktisch solche Themen da auch nicht anbringen darf. Klar, ich kann nicht 8 Stunden lang über mein privates Gedöns quatschen. Aber es geht ja darum, dass praktisch bestimmte Situationen, bestimmte Zustände von Menschen einfach wichtig sind, die aufzufangen und dann zu schauen, wie geht man damit um, damit die Person wieder in der Lage ist, wieder gut im Team Fuß zu fassen und das Team miteinander einen guten Prozess gestalten kann. Und ich sehe es ja auch viel in Veränderungsprozessen in Organisationen. Da ist es für Führungskräfte, wenn man da dann praktisch im Change Management oder wie man diese Themen heute alle nennen mag, manche sind verbrannt, manche Themen, also das Thema Change Management ist auch so eines der Begriffe. Wenn man da dann, es gibt ja so eine emotionale Kurve von Veränderungsprozessen, die ist wissenschaftlich ja auch gut belegt, wo man sehen kann, dass praktisch man nicht einfach sagen kann, und jetzt ist was anders und ihr habt einfach auch normal zu funktionieren und genauso heiter und zuversichtlich zu sein wie immer, sondern dass da praktisch bestimmte Dinge passieren, die mit einem Auf und Ab einhergehen, die natürlich auch mit Widerständen einhergehen. Und wenn Führungskräfte praktisch diese Emotionskurve in Veränderungsprozessen kennenlernen, dann sind sie dahingehend erleichtert, weil sie dann zum einen überhaupt erstmal erkennen, sie haben Ansatzpunkte, wie können sie denn womöglich darauf reagieren, beziehungsweise fängt es ja überhaupt schon an, dass sie praktisch diese Widerstände gar nicht persönlich nehmen, weil oftmals passiert es ja, dass wenn ein Mitarbeiter im Widerstand ist, dass man das dann persönlich nimmt. Und dass es dann praktisch dort gedeutet wird, auch als Schwäche von der Führungskraft, dass er den Mitarbeiter jetzt nicht mit an Bord gekriegt hat. Und dieses Akzeptieren, dass es da verschiedene emotionale Prozesse und Kurven gibt, die in einem bestimmten Ablauf ganz normal womöglich eintreten, das ist extrem hilfreich für Führungskräfte, um da ganz anders dann rangehen zu können. Und wenn sie dann noch darin Unterstützung bekommen, was könnte das bedeuten und wie kann man damit umgehen? Und wie kann man praktisch da auch einen Mitarbeitenden gut drin unterstützen? Und was braucht es? Da braucht es eine andere Form von Informationspolitik, von Transparenz. Was brauchen denn die Mitarbeitenden? Weil letzten Endes diese Form von Reaktionen sind ja praktisch klarer Ausdruck von Bedürfnissen. Und das zu erkennen, ist für Führungskräfte oftmals extremst erhellend und auch erleichternd letzten Endes. Auch wenn es dann keine leichten Betreuungs- oder Begleitungsphasen sind, aber es hilft ungemein, weil sie dann auch sich wieder kompetent fühlen. Und so ist es generell mit einem Umgang auch. Also ich kann nur jeder Organisation empfehlen, dass sie nicht nur in der Sozialberatung sowas wie eine psychologische Erste Hilfe den Leuten an die Hand geben, damit man praktisch da überhaupt mal lernt, was passiert da eigentlich bei Menschen und wie schaffe ich es im Prinzip da, das Thema mitzuregulieren, weil es geht letzten Endes bei Umgang mit Krisen und mit Traumata, geht es ja praktisch darum, dass die Selbstregulation von Menschen in einer bestimmten Hinsicht ausgesetzt hat. Ich will nicht sagen Versagen, aber sie hat ausgesetzt, sie ist nicht mehr verfügbar. Und dass man da wieder lernt, praktisch in eine Form von Koregulation zu gehen. Und das ist praktisch etwas, was dann auch extrem hilfreich ist. Und neben all den Regulierungsunterstützungen von Menschen habe ich hier nämlich noch den schönen Effekt, dass das praktisch extremst vertrauensstiftend auch im Team sein kann, wenn man das im Team macht. Und das zahlt ja dann wiederum ein auf ganz andere Prozesse im Miteinander, in dem, wie sie sich Feedback geben im Team, in dem, wie wieder auch mal verrückte Ideen eingebracht werden, weil das Vertrauen da ist. Und wenn man weiß, also welche Reaktionen da im Team da sind und welches Wohlwollen und welche Unterstützung, das bringt Organisationen dann auch weiter. Also, weil dann ist Kreativität auch möglich, und ein ganz anderes Involvement und bis hin eben so, dass es dann die Bindung ja auch von Mitarbeitenden. Und wenn ich mir momentan von Gallup anschaue, praktisch wie da so das Engagement bewertet ist, das zeigt, dass die Leute im Prinzip innerlich haben ganz, ganz viele Leute abgekündigt. Und das ist ein hoher Preis für Organisationen. Und da ist
Absolut.
ein wichtiger Aspekt, glaube ich, wie bin ich bereit, einzelne Menschen zu sehen in dem, wo sie gerade stehen und habe die Möglichkeit, sie zu unterstützen.
Du hast gerade schon super ja auch erläutert, die Rolle der Führungskräfte, ne? Also und ja, wie sie selber auch vielleicht gefangen sind manchmal. Also du würdest schon auch sagen, es braucht mehr Fitness, ne, für Führungskräfte in diesem Themenbereich. Und so, was können denn da Organisationen tun, ne? Ja, auch ihre Führungskräfte zu unterstützen?
Ich glaube, das fängt allein schon bei dem Commitment dazu an, dass praktisch Führungskräfte nicht nur in Anführungsstrichen Manager sind, sondern dass Führungskräfte Menschen in ihrer Aufgabenerfüllung begleiten. ob sie praktisch dafür Sorge tragen, dass Menschen noch weitere Kompetenzen erreichen können, dass sie praktisch relevante Entscheidungen treffen, und vor allem, dass sie sie als Menschen anerkennen. Und jetzt praktisch speziell in dem Fall von Krisen und Traumata beispielsweise, sage ich immer, da bräuchte ich sowas wie eine gehirngerechte Führung. Also, dass man überhaupt auch mal weiß, was passiert denn da bei Menschen und dass wir praktisch nicht nur unsere Ratio auf der Schulter tragen, also nur unser Denkhirn, sondern dass sogar das Hirn sehr unterschiedliche Teile hat, die miteinander am besten verknüpft sind, und dass wir einen ganzen Körper haben, der praktisch daraufhin mitwirkt. Also wie praktisch funktioniert Menschsein überhaupt, die Ganzheitlichkeit? Und da habe ich dann eine ganz andere Möglichkeit, nämlich daraufhin auch Kommunikation zu gestalten, und somit Mitarbeitende viel, viel besser zusammenzubringen, und die Motivation nicht zu zerstören. Also es geht nicht darum, dass man Menschen motivieren muss, sondern dass man Motivation nicht verhindert. Das sind alles so die Dinge, die praktisch bei einer menschengerechten Führung, bei einer resilienten Führung, es gibt ja so viele Begriffe, und es ist ja immer hochspannend, wenn man dann so bei LinkedIn mal schaut, was so manche Berater da angeblich gerade, welche Räder da neu erfunden werden und wie das dann betitelt wird. Aber schön ist das zu sehen, dass es immer wieder jetzt auch deutlich hervorgehoben wird, dass es um die Ganzheit von den Menschen geht, und eben nicht nur darum, dass praktisch Menschen als Produktionsfaktoren gemanagt werden müssen. Das ist zumindest die freudige Nachricht dabei.
Ja, und auch nochmal mit dem Blick auf Führungskräfte. Ja, sie sind ja auch selbst Menschen, ne? Das sei ihnen zugestanden. Und es ist ja durchaus auch, glaube ich, das nehme ich zumindest auch wahr, wenn ich so in andere Organisationen auch hineinsehe, dass gerade wenn Führungskräfte selbst in eine Krise geraten, dass das ja so ein ganz schwieriges Thema ist, ne? Weil eben die ja besonders funktionieren müssen, ne? In Anführungszeichen, also dieses Ansinnen haben und so irgendwie. Ja, was hast du da für Erfahrungen? Also Führungskräfte in Krisensituationen, stehen sie alleine da, oder gibt es da auch schon Ansätze zu sagen, okay, die müssen genauso die Kompetenzen oder die Unterstützung ebenfalls erhalten, ihnen persönlich, wie das auch anderen Mitarbeitenden
Auf jeden
zugutekommt?
Fall. Und da ist es interessanterweise ja so, dass man ja schon länger in vielen Organisationen ja auch Coaching anbietet. Zwar wird es auch in manchen Organisationen immer noch so schwächenorientiert kommuniziert, was dann halt leider fatal ist, da verschenkt man sich ganz viel, sondern es geht ja darin, praktisch Menschen in ihren Stärken zu unterstützen und dass praktisch, wenn eine Führungskraft in der Krise ist, dann hat er einfach keinen vollumfänglichen Zugriff mehr auf seine Kompetenzen und auf seine Ressourcen. Und dann ist es wichtig, dass praktisch da es jemanden gibt, dem man da vertrauen kann und mit dem man dann da auch bestimmte Dinge mal besprechen kann, mal was abladen kann, mal ja einfach auch zugestehen kann, dass es gerade eben halt nicht gut ist und dass viele Dinge gerade einfach schwierig sind, weil in der Organisation muss er ja womöglich performen und kann da praktisch da vielleicht nicht so vertrauensvoll damit umgehen. Aber das wäre eigentlich das, was Organisationen für sich durchaus gestalten könnten, dass wenn es praktisch da vor allem der Klassiker eben der Fisch fängt vom Kopf zu stinken. Also wenn er halt auch die Geschäftsführung letzten Endes anerkennt, und die Organisation gibt es auch. Und da hatte ich, glaube mit Einstieg in mein Berufsleben unglaubliches Glück, solche Organisationen kennenzulernen, dass es ganz, ganz stark von der Geschäftsführung entsprechend so gehandhabt wurde, da einen sicheren Rahmen zu gestalten, da eine wahnsinnig tolle Unterstützung anzubieten, wenn es einfach mal Schwierigkeiten gibt. Und die gibt es automatisch, weil jede Veränderung ist eine Form von Auseinandersetzung mit Themen, führt automatisch zu einer Art Konflikt, weil man sich mit Dingen auseinandersetzt. Und die brauche ich auch, um überhaupt praktisch irgendwas anders gestalten zu können. Und wenn ich da die Menschen alleine lasse, dann wird es im Prinzip schwierig. Und dann eine gute Unterstützung anzubieten, hat zum einen die Chance, dass gute Prozesse stattfinden und gute Veränderungen vollzogen werden. Und vor allem aber, dass es auch auf die Gesundheit der Organisation und der Mitarbeitenden entsprechend einzahlt. Und da dann einfach es werden dann Kompetenzen erworben im Umgang mit Veränderungen. Und das ist das, es gibt keine Organisation, die mehr oder weniger sich nicht verändert. Und
So
wenn Sie
ist es.
praktisch immer so bleiben wollen, wie Sie aktuell sind, müssen Sie sich unglaublich verändern, weil die Umfelder und die Umwelten ändern sich. Ja. Also von
Also,
daher,
Veränderung bleibt nicht aus, ne? Klar.
Veränderung bleibt nicht aus und ist
Ja.
ganz, ganz wichtig.
Eben,
Und
ne?
für Führungskräfte, und da ist es praktisch das eine, dass da zum einen, ich sage mal, diese Begleitung ganz wichtig ist, dass sie da Ansprechpartner haben, dass sie selber aber auch Kompetenzen da drin erwerben können sollten. Es wird Gott sei Dank in vielen Organisationen mittlerweile eben das Thema Change Management ja zumindest mechanistisch erlernt und auch das Thema Konflikte findet nach und nach Eingang in Organisationen, wenn auch noch zu wenig, weil das sind alles die Dinge, die unterstützen Veränderungsprozesse hin zu einem konstruktiven Umgang damit. Und das ist ganz, ganz wichtig. Bis hin zu, dass man praktisch automatisch halt auch sowas wie kollegiale Runden entsprechend definiert, dass praktisch der Kollege nicht der Konkurrent ist, sondern dass der Kollege jemand ist, mit dem ich mich regelmäßig austauschen kann, den ich als Sparring nutzen kann. Also wenn man das schafft, so eine gute Vertrauensatmosphäre zu gestalten, dann brauche ich auch weniger Coachings wahrscheinlich, oder habe auch wahrscheinlich eine geringere Fluktuation und habe in Summe womöglich auch eine höhere Produktivität.
Du hast jetzt schon tolle Beispiele auf der Führungskräfteebene auch genannt und auch deren positiven Effekte. Hast du denn noch so ein paar Beispiele auf Lager für den ja bewussten und auch erfolgreichen Umgang, wenn du sie kennst, von Arbeitgebern mit persönlichen Krisen von Mitarbeitenden?
Die gibt es definitiv. Also, dass praktisch wirklich dieses Thema, das Interesse am Mitarbeitenden hoch ernst genommen wird, dass praktisch da auch regelmäßig von Führungskräfteseite ganz klar nachgefragt wird, wie geht's dir, wie geht's euch? Also, dass man praktisch auch sowas macht wie ein Check-in in einem Meeting, wo das auch mit ehrlichem Interesse einhergeht. Das ist bis hin zu, wenn sich dann rauskristallisiert, da ist ein Thema. Und selbst wenn das ein Thema ist, das praktisch im Privaten so seinen Ursprung hat, habe ich gerade auch einen Kunden, der sieht sich da verantwortlich dafür, da extrem viel Unterstützung anzubieten, was praktisch halt auch bis hin zu das Finden von einem psychotherapeutischen Platz etc. Also da findet schon, das gibt es durchaus. Aber man braucht halt auch einen Zugang dazu. Also das ist halt das, man muss praktisch anerkennen, es sind Menschen in ihrer Ganzheit und nicht nur irgendwelche Funktionsträger. Und man braucht ein bisschen auch so zumindest die ersten Anzeichen muss man erkennen können, dass da was ist. Und am besten dann auch noch zu wissen, und wo sind die Helfersysteme dafür oder was kann man da tun. Wenn ich selber die Kompetenzen nicht habe, beziehungsweise klar in der therapeutischen Funktion, würde jetzt eine Führungskraft definitiv seinen Bereich überschreiten, aber man
Ja.
kann ja durchaus da Unterstützung anbieten. Und das wäre ja beispielsweise etwas, was in der Sozialberatung ja auch möglich ist. Also ja.
Eben. Aber du hast ein für mich ganz wichtiges Stichwort genannt, dieses ehrliche Interesse, ne? Und so und also hineinfragen, das Institutionalisieren auf der einen Seite dieses Hineinfragen, aber das auch wirklich ernst meinen, ne? Und nicht an dieser Oberfläche nur. Also schwingt ja ganz stark auch diese Wertschätzung mit, ne? Wie geht's euch? Und dann das so, ah ja, dir geht's nicht gut und dann gehe ich drüber weg, sondern wirklich dann auch zu sagen, okay, jetzt haken wir nach und so,
Ja,
ne? Das auch.
und ich glaube, wenn viele wissen würden, also letzten Endes, ich komme ja auch aus der Pädagogik, nicht nur aus der Psychologie, sondern auch aus der Pädagogik. Und Lernen wird verhindert, wenn es Menschen nicht gut geht, weil dann bestimmte Hirnfunktionen einfach dahingehend abgespalten sind. Und dann sind bestimmte Lernerfahrungen nicht abschließbar. Und wenn man das weiß, und ich brauche aber Lernen in der Organisation, und wenn das praktisch nicht möglich ist, dann mehr oder weniger blockiere ich im Prinzip, wenn ich es mal jetzt so rein mathematisch oder ökonomisch definiere, blockiere ich einen Produktionsfaktor.
Klar. Wir könnten, glaube ich, noch ewig darüber sinnieren, weil du merkst, also mich fasziniert das auch oder es interessiert mich einfach extrem. Würde aber jetzt dann doch zum Schluss kommen müssen. Die
Wow, so
Zeit
schnell.
rast, ja, die Zeit rast, es ist echt so. Und dabei möchte ich ganz gerne auch wieder die Kurve kriegen, ne? Weil Beruf und Familie, Vereinbarkeit, unser, ja, Thema, unser Dachthema im Grunde. Und da möchte ich aber von dir auch nochmal einfach nochmal so ein, ja, Statement, wenn's das gibt, oder so einfach die Aussage treffen, warum ist denn für dich der Umgang mit Krisen von Mitarbeitenden Teil oder sollte Teil einer familien- und lebensphasenbewussten Personalpolitik sein?
Das ist praktisch nochmal zusammengefasst, was ich ja in verschiedensten Aspekten da schon eingestreut habe. Es zahlt ja auf die psychologische Sicherheit ein. Und die psychologische Sicherheit ist wichtig, um mich als Mitarbeitender gut einbringen zu können in der Organisation und im Team. Und somit praktisch zahlt es ein auf das Thema Engagement. Es zahlt ein auf das Thema, inwieweit darf ich praktisch auch eben mal eine wilde Idee spinnen und kreativ sein, was dann Innovationen bedeuten können für Organisationen. Ja, es zahlt ein auf die gesamte, das, die Teamzusammenwirkung, also auf den gesamten Wissensaustausch auch, damit es eben nicht Menschen gibt, die dann auf Wissen sitzen bleiben, um praktisch da sowas wie Macht auch zu gestalten, sondern dass das auch praktisch geteilt wird entsprechend. Und das macht auch ganz, ganz viel was mit der Gesundheit dann der Mitarbeitenden. Dadurch habe ich praktisch weniger Krankentage, ich habe eine höhere Bindung, ich habe eine höhere Arbeitgeberattraktivität. Und das alles praktisch sind ja wesentliche Aspekte von Beruf, Familie und Privatleben.
Absolut. Super Statement, super Aussage, motiviert uns hier intern auch nochmal, uns mehr dem Thema zu widmen als Organisation, aber natürlich auch das nach außen noch weiter zu befördern, das Thema sichtbar zu machen. Da hast du uns jetzt ja in einem ersten Schritt, würde ich sagen, super beigeholfen und ich freue mich, wenn wir darüber uns nochmal austauschen können, vielleicht auch in anderen Formaten. Liebe Michaela,
Sehr
vielen
gerne.
herzlichen Dank. Das hat super Spaß gemacht
Ja,
und
total.
ich danke dir vielmals.
Ich danke auch dir für die Einladung und für die Aufgreifung dieses Themas. Also
Sehr
macht
gerne.
Freude und es hat jetzt auch total viel Spaß gemacht. Dankeschön.
Sehr schön. Auf ein nächstes Mal.
Auf ein nächstes
Tschüss.
Mal. Ciao.
Vielen Dank für Ihr Interesse am Podcast der Beruf und Familie Service GmbH.